Ignaz Semmelweis war ein ungarischer Arzt, der in Österreich praktizierte um die Zeit gegen 1850. Und Semmelweis machte folgende Beobachtung. Es gab in der Klinik in Wien zwei Stationen. Die eine Station wurde von Medizinstudenten und Medizinern betreut und die andere Station wurde von Hebammen betreut. Und seine Beobachtung war, auf der Station, wo die Ärzte tätig waren, lag die Sterblichkeitsrate am Kindsbettfieber bei 13% und bei den Hebammen nur bei 1%. Und er hat sich Gedanken gemacht, ja, woran kann das eigentlich liegen? Und seine Theorie, die er damals hatte, war, dass das eigentlich davon kommt, dass es kleine Lebewesen gibt, die man nicht sieht. Und die Mediziner und die Ärzte, die haben vorher halt eine Obduktion gemacht, haben Menschen seziert, wollten wissen, wie die aussehen und sind danach, wenn es halt pressiert hat und wenn es soweit war, sind die halt ein paar Räume weitergegangen und haben da halt bei der Geburt geholfen. Und das, was der Semmelweis gemacht hat, ist eigentlich gerade umgekehrt. Er hat Beobachtungen gemacht und er hat festgestellt, irgendwas stimmt nicht. Also wir unterscheiden uns, wir Mediziner, unterscheiden uns von den Hebammen, weil dort sterben viel weniger Leute. Und er hat dann eben diese Praxis eingeführt in Wien an der Klinik, dass man sich die Hände, nachdem man eben seziert hat, mit Chlorkalk desinfiziert. Und es ist tatsächlich dann auf der Station zurückgegangen und er konnte das, ja, seine Theorie, die er hatte, sozusagen seine Lehre, die er aufgestellt hat, konnte damit untermauern. Er fand unter seinen Kollegen nicht viele Freunde. Zu seinen Lebzeiten war er verachtet und die Leute, seine Kollegen, konnten ihm das oder wollten ihm das nicht abkaufen. Und wir möchten heute in die Bibel hineinschauen und merken, dass in der Bibel das eigentlich genau umgekehrt ist, dass wir nicht von Beobachtungen und von Dingen, die wir in der Praxis erleben, Rückschlüsse ziehen auf die Lehre, sondern dass es genau umgekehrt ist. Und wir haben vor 2 Wochen haben wir im Titusbrief angefangen. Ich möchte mit euch Titus 1, Vers 5 lesen. Das ist ja der Schlüsselvers oder einer der Schlüsselverse, um den Brief zu verstehen. Paulus schreibt an Titus: Deswegen ließ ich dich in Kreta zurück, damit du das, was noch mangelte, in Ordnung bringst. In Ordnung bringen. Und wir haben letztes Mal, wenn es geht, die Folie über die Gemeinde gesprochen und haben da angeschaut, eben, worum ging es eigentlich im Titusbrief, wenn man das im Hinblick auf die Gemeinde anschaut. Kapitel 1, da ging es eben darum, dass Älteste eine Leiterschaft gebraucht wird und die Qualifikationen und des Weiteren, wie man mit Irrlehrern umgeht. Also wie sollte die Struktur einer Gemeinde beschaffen sein? Und dann im Kapitel 2 ging es um die Unterweisung und Anleitung von verschiedenen Gruppen und dann auf welcher Grundlage soll das geschehen? Und ja, Jesus Christus wird groß gemacht. Der Fokus liegt auf das Leben und auf die Anleitung in der Gemeinde. Und im dritten Kapitel geht es einfach um praktische Dinge, wie man leben soll in der Welt und eben auch, wie man mit törichten Streitfragen umgeht und mit Sektierern. Das hat auch was mit der Gemeinde zu tun. Und der Titus sollte selber diese Dinge nochmals in Erinnerung rufen und die Leute auf Kreta dort unterweisen. Und da haben wir eben gesagt, dass wir für die Ältesten beten sollen, dass wir Maßstäbe haben, um die Leitung zu prüfen, dass wir die Verantwortung haben vor falscher Lehre und eben auch die Verantwortung, selber Leute anzuleiten und angeleitet zu werden. Und heute geht es darum, um gesunde Lehre und gesunden Glauben. Wenn ihr die zweite Folie anmacht. Und ich möchte es als Bild illustrieren im Sport. Es gibt gewisse Grundsätze, die man im Sport verstehen muss, wie beispielsweise, wozu ist Sport gut? Sport stärkt das Herz-Kreislauf-System und wenn ich Sport mache, dann trainiert jeder trainierte Muskel, entlastet Knochen, Gelenke und die Wirbelsäule. Also es gibt gewisse Grundsätze, die fest verankert sind, wo man weiß, das ist so und demzufolge macht man das. Man setzt das dann um in die Praxis. Man ernährt sich gesund, man bewegt sich, ja, Bewegung ist gesund. Man weiß, dass man das am Anfang nicht übertreiben darf, deshalb soll man sich vorher aufwärmen, dass es Belastungsphasen gibt, aber dass eben auch eine Ruhephase darauf folgen muss. Also man hat ein Konstrukt, man hat Grundsätze und aus diesem heraus leitet sich dann das Praktische ab, wie sich das dann im Alltag oder eben in der Umsetzung gestaltet. Und der Paulus, er schreibt dem Titus in Kapitel 1, Vers 9, anhängend dem zuverlässigen Wort nach der Lehre, damit er fähig sei, sowohl mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch die Widersprechenden zu überführen. Also der Leiter, der Älteste der Gemeinde, sollte dem zuverlässigen Wort der Lehre anhängend sein, damit er fähig sei, mit der gesunden Lehre zu ermahnen, als auch zu überführen. Also als erstes muss man ja sagen, ein Ältester, bevor er mit dem Wort Gottes ermahnt und überführt, wird er eigentlich selber überführt von Gottes Wort. Bevor er Dinge weitergibt und Dinge anwendet in der Praxis, hat er erstmal selber gewisse Dinge erfahren und wurde zurechtgewiesen. Und dann erst kann er die Dinge umsetzen. Und ich habe das gesunde Lehre als ersten Teil mit der Aufforderung, lege ein Fundament im Wort. Lege ein sicheres, lege ein bombenfestes Fundament in Gottes Wort. Und als zweites dann gesunder Glaube, führe ein besonnenes, gerechtes und gottseliges Leben. Das machen wir dann im zweiten Teil. Gesunde Lehre. Was bedeutet eigentlich Lehre? Und ich würde sagen, Lehre bedeutet zweierlei. Einmal die Dogmatik, also die Lehre von bestimmten Dingen. Die Lehre von Gott, die Lehre von Jesus Christus, die Lehre von der Gemeinde, die Lehre von den Heilszeitaltern, von den zukünftigen Dingen. Da gibt es einige Sachen. Und des Weiteren die Exegese und die Hermeneutik. Die Untersuchung und Anwendung der Schrift. Diese Dinge müssen gesund sein. Und ich möchte mit euch einige Verse anschauen, beginnend in Markus 6, Vers 34. Markus 6, und als er, Jesus, ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie, weil sie wie Schafe waren, die keinen Hirten haben. Und er fing an, sie vieles zu lehren. Also gesunde Lehre ist für den Menschen, sowohl für Ungläubige als auch für Gläubige. Und man muss feststellen, gesunde Lehre kommt von Gott. Er gibt sie weiter. Apostelgeschichte 11, einmal den Vers 22, Apostelgeschichte 11. Vers 22. Die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war, und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Und dann Vers 26. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochien. Es geschah ihnen aber, dass sie auch ein ganzes Jahr in der Versammlung zusammenkamen und eine zahlreiche Menge lehrten und dass die Jünger zuerst in Antiochien Christen genannt wurden. Gesunde Lehre dient dem Wachstum einzelner Gläubigen, aber auch der ganzen Gemeinde. Und gesunde Lehre fördert die Ebenbildlichkeit mit Jesus Christus. Sie hat das Ziel, Jesus Christus ähnlicher zu werden. 1. Timotheus 1. Die Verse 3 bis 5. So wie ich dich bat, als ich nach Mazedonien reise, in Ephesus zu bleiben, damit du einigen gebötest, nicht andere Lehren zu lehren, noch sich mit Fabeln und endlosen Geschlechtsregistern abzugeben, die mehr Streitfragen hervorbringen, als die Verwaltung Gottes fördern, die im Glauben ist. Das Endziel des Gebotes aber ist Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Gesunde Lehre fördert die Liebe aus reinem Herzen und gutem Gewissen und ungeheucheltem Glauben. Und jetzt kommen wir nochmals zum Titusbrief zurück. Titus 2, Vers 1. Die Aufforderung an Titus: Du aber rede, was der gesunden Lehre geziemt. Und dann, wenn man weiterverfolgt in in Vers 10, 2 Vers 10, damit sie die Lehre, die unseres Heiland Gottes, zieren in allem. Gesunde Lehre führt zu einer größeren Übereinstimmung zwischen dem Leben und der Lehre und zwischen dem Bekenntnis, was man von sich gibt, und den Werken, die man tut. Nochmals eine Stelle zur gesunder Lehre in Apostelgeschichte 17, Vers 11. Wir kommen nochmals zurück. Apostelgeschichte 17, Vers 11. Diese, also die Leute aus Beröa, aber waren edler als die in Thessalonik. Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich so verhielte. Gesunde Lehre führt zu einem gesunden Umgang mit der Schrift und der Fähigkeit, die Lehre und Zeitphänomene gesund zu überprüfen, anhand eines Maßstabes. Und wenn wir über gesunde Lehre sprechen, dann müssen wir gleichzeitig auch sagen, dass es eine ungesunde Lehre gibt. Etwas, was nicht förderlich ist, etwas, was nicht hilfreich ist und voranbringt, sondern was verblendet, was zurückhält und was täuscht. Lesen wir Galater, Kapitel 3. Da ist es: O unverständige Galater, wer hat euch bezaubert, denen Jesus Christus als gekreuzigt vor Augen gemalt wurde? Dies allein will ich von euch lernen. Habt ihr den Geist aus Gesetzeswerken empfangen oder aus der Kunde des Glaubens? Seid ihr so unverständig? Nachdem ihr im Geist angefangen habt, wollt ihr jetzt im Fleisch vollenden. Statt Gnade oder an dem Platz der Gnade ist die Werkgerechtigkeit eingekehrt. Jesus plus gute Werke oder plus die Erfüllung des Gesetzes. Eine zweite Bibelstelle zur ungesunden Lehre, 2. Johannes, Kapitel 1, Vers 9. 2. Johannes 1, Vers 9. Jeder, der weitergeht und nicht in der Lehre des Christus bleibt, hat Gott nicht. Wer in der Lehre bleibt, dieser hat sowohl den Vater als auch den Sohn. Also ungesunde Lehre führt zu einer verzerrten, zu einer falschen Darstellung von Jesus Christus und von seinem Erlösungswerk. Und die dritte Stelle in Kolosser 2, Vers 8. Kolosser 2, Vers 8. Da heißt es: Gebt Acht, dass nicht jemand da sei, der euch als Beute wegführt durch die Philosophie und durch eitlen Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht nach Christus. Ungesunde Lehre durchsetzt christliche Lehre mit philosophischem Gedankengut, mit Weltanschauungen und dem Zeitgeist. Und wieso lese ich mit euch jetzt hier diese Bibelstellen? Um euch zu zeigen, dass gesunde Lehre eigentlich notwendig ist. Dass sie die Grundlage ist, wir kennen das Bild, ja, jemand wird Christ und in der Schule der Jüngerschaft gibt es dieses Kreuz. Ja, nach unten sollst du tiefe Wurzeln schlagen, das ist das Studium im Wort. Nach oben, das ist das Gebet, auf der einen Seite das Zeugnis für die Evangelisation für die Verlorenen und die andere Seite ist eben das Leben in der Gemeinschaft, dass man voranschreitet in den Beziehungen untereinander. Und hier werden wir aufgefordert, tiefe Wurzeln zu schlagen, dass wir gesund gegründet sind in der Lehre des Wortes. Und ich möchte euch hier einfach zwei Stellen vorlesen, einmal aus Epheser und einmal aus Hebräer. Da heißt es, denn wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Reichtum. Also das Ziel von gesunder Lehre ist, dass wir nicht mehr Unmündige sind und dass uns nicht jeder Windstoß davonwerfen kann. Und Hebräer ermutigt, lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige und fremde Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelten. Also es gibt Zeiten in unserem Leben, da haben wir die Möglichkeit, ein festes Fundament zu legen. Da haben wir die Möglichkeit, im Wort zu studieren und tiefe Wurzeln zu schlagen, verankert zu sein, eine gesunde Lehre aus dem Wort Gottes zu ergründen. Und dann gibt es wieder Zeiten der Erprobung. Dann kommen Zeiten der Stürme, Zeiten der Anfechtung, Zeiten, wo dieses erprobt wird, ob wir das kennen und ob wir das in unserem Leben auch, ob es auch eine Anwendung findet. Und Paulus ermutigt den Titus durch sein Vorbild. Er sagt Titus 2, Vers 7, er spricht ihm zu, stell dich selber als ein Vorbild guter Werke, in der Lehre zeige Unverfälschtheit. Titus, geh keine Kompromisse ein. Und das ist die Aufforderung hier an uns, eine gesunde Lehre zu haben, die im Wort Gottes gegründet ist, damit wir ein festes Fundament haben. Zeige mir deine Bausteine und ich kenne dein Fundament. Und jetzt möchte ich einige Fragen stellen, mit was baust du dein Fundament? Und mit Fundament meine ich einfach Dinge, Wahrheiten, Grundsätze, auf die du dein Leben baust. Dinge, die dich im Leben tragen. Und wir wissen, dass viele Lehren haben Chaos verursacht in den Gemeinden, in Familien und im persönlichen Leben. Und man muss sagen, diese falschen Lehren tun dies immer noch. Führen wir uns nochmals in Erinnerung, Lehre, also das eine Dogmatik, die Lehre über bestimmte Dinge, die wir in der Schrift finden, und das andere ist die Untersuchung und die Anwendung von Gottes Wort. Welche Quellen ziehst du heran, um eine gesunde Lehre aufzubauen? Und sicherlich ist es primär nicht hilfreich, wenn man im Internet nach irgendwelchen Artikeln sucht, nach irgendwelchen Themen oder wenn man auf irgendwas Spannendes gestoßen ist, dass man das aufsaugt nach Literatur und Kommentaren, vielleicht Dinge, die irgendwo interessant zu sein, im Gespräch zu vertiefen, sondern ich lade uns ein, dass unsere Quelle Gottes Wort ist. Dass wir, so wie das die Beröer gemacht haben, dass sie das im Wort Gottes überprüften, ob sich das so verhielt. Dass wir ein sicheres Fundament in Gottes Wort haben. Warum? Weil Gottes Wort ist zuverlässig. Und Paulus stellt am Briefanfang vor, dass er den Auftrag bekommen hat von Gott, der nicht lügen kann. Also wenn wir auf Gottes Wort bauen und auf seine Zusagen und wenn wir diese Lehre, dieses feste Fundament in unserem Leben verankern, dann haben wir eigentlich die besten Voraussetzungen. Verlässt du dich auf jemand, der dir das Fundament baut? Vielleicht lehnst du dich zurück oder hast dich zurückgelehnt und hast gesagt, naja, mein Partner, der baut ein starkes Fundament und das trägt mich mit. Vielleicht sagst du als Jugendlicher, meine Eltern, die haben ein starkes Fundament. Ich kann mich jetzt noch ein bisschen zurücklehnen. Ich muss da gar nichts tun. Oder unsere Gemeinde oder unsere Leitung, die hat ein starkes Fundament. Ja, da muss jeder Einzelne, das ist gar nicht mal so wichtig, dass man ein gutes Fundament hat, an der gesunden Lehre festhält. Und ich denke, da dürfen wir uns nicht täuschen lassen, dass wir nicht untergehen, sondern dass jeder Einzelne verantwortlich ist. Wir haben das letzte Woche gehört, eine gesunde Gemeinde besteht aus gesunden Mitgliedern. Und eine gesunde Lehre in der Gemeinde besteht aus Leuten, die gesunde Grundsätze aus Gottes Wort haben. Es reicht nicht, dass es einer hat oder dass es fünf haben oder dass es die Hälfte hat, sondern das Ziel ist, dass jeder gegründet ist. Weil die Anfechtung, die kommt nicht hier in der Gemeinde, sondern die Anfechtung und die Erprobung und der Wind und der Sturm, der kommt im Alltag. Dann, wenn jeder alleine ist. Ich möchte mit uns 2. Timotheus lesen. Das 2. Timotheus wurde kurze Zeit später als der Titusbrief geschrieben. Ist vermutlich der letzte Brief, den Paulus aufsetzt. 2. Timotheus 3, Vers 14 und 15. Du aber bleibe, lieber Timotheus, in dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Timotheus hatte das Vorrecht, von Kind auf mit den heiligen Schriften aufzuwachsen. Er hatte die Großmutter Louis und die Mutter Eunike, die erwähnt werden. Und ich möchte an uns Eltern appellieren. Haben wir nicht ein großes Vorrecht, unsere Kinder mit dem Wort Gottes zusammen aufzuwachsen und zu erziehen? Ich denke, bin fest davon überzeugt, dass es ein Vorrecht ist, dass es eine großartige Möglichkeit ist, so wie das beim Timotheus hier ist, der Vater wird hier nicht erwähnt, ja, wird von der Oma und von der Mutter erzogen, großgezogen. Aber dass es hier heißt, dass er die Heiligen Schriften kennt und dass er darin bleiben soll und wovon du völlig überzeugt bist. Timotheus war völlig überzeugt von dem, was er gelernt hat. Timotheus hatte ein festes Fundament und deshalb wurde er ja im Reich Gottes gebraucht und war eben auch eine große Hilfe für den Paulus. Führen wir unsere Kinder zur Heiligen Schrift. Und dann in Vers 16 geht es weiter. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich. Und hier heißt es alle Schrift und ich denke, da müssen wir uns nochmals überprüfen. Was für einen Stellenwert hat Gottes Wort bei mir? Und nicht so in der Theorie, ja, das passt, das stimmt, Gottes Wort ist richtig, sondern wenn wir Schwierigkeiten haben, wenn wir Probleme haben, wenn unser Baum gerüttelt wird und wenn es dann an die Substanz geht, an die Wurzeln geht, wenn unser Fundament erschüttert wird, wo gehen wir dann hin? was sind die Grundsätze und was sind die Überzeugungen, die uns in dieser Zeit tragen? Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Sie kommt von ihm und sie ist hilfreich, sie ist nützlich. Zu was? Ja, zur gesunden Lehre. Dass wir gesunde Grundsätze haben. Dass wir aufwachsen, dass wir Dinge verstehen in der Theorie und dass es später dann zum gesunden Glauben führt, zur Ausführung. Zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Und dann mit dem Ziel, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem Werk völlig geschickt. Das ist eigentlich das, was wir hier als zweiten Punkt haben. Das führt zu gesundem Glauben. Gesunde Lehre führt unweigerlich zu gesundem Glauben. Und ich lade uns ein, und da nehme ich mich mit ein, wie sieht es mit der stillen Zeit aus? Dass wir uns eine Zeit einräumen, wo wir in Gottes Wort verbringen. Das ist Gottes stille Zeit ist keine Meditationsstunde, wo man seine Gedanken baumeln lässt und irgendwie an nichts denkt oder Kräfte sammelt für einen Tag oder irgendwelche Ziele sich formuliert, was man vornimmt und was weiß ich, was man sonst noch machen kann, sondern die bewusste Zeit, die wir uns nehmen, um Gottes Wort zu lesen, darüber nachzudenken, zu forschen, Dinge auch an Gott zu stellen, Fragen zu stellen, lebensnahe Fragen an Gott zu stellen und darauf zu warten, wenn Gott, an den wir glauben, ein lebendiger Gott ist, dann möchte er uns helfen. Dann möchte er die Dinge, die für uns unklar sind, er möchte eintreten. Er möchte durch sein Wort sprechen. Und ich habe einen Fehler gemacht. Kurz nachdem ich gläubig geworden bin, eine Bibel geschenkt bekommen. Und diese Bibel, die war in einem Ledereinband und ich habe sie geschätzt und geliebt. Ich habe sie gelesen, aber ich bin mit ihr sehr sorgfältig umgegangen. Und der Fehler, den ich begangen habe, war, dass ich gedacht habe, ich darf nichts anstreichen. Ich darf mir nichts markieren. Ich darf nichts reinschreiben, weil das ist ein heiliges Buch. Und wisst ihr, dieser Gedanke oder meine Idee, die ich hatte, die hielt sage und schreibe 20 Jahre, wo ich einfach gelesen habe, aber wo ich gedacht habe, wenn ich mir einen Vers markiere, dann benachteilige ich alle anderen Verse und dann hebe ich den irgendwie hervor und dann sticht er mir irgendwie raus und die anderen, die sind eigentlich genauso wichtig. Und jetzt habe ich angefangen, seit einiger Zeit, meine Bibel ist nicht nur ein Lesebuch und ein besonderes Buch, sondern meine Bibel ist ein Arbeitsbuch, wo ich angefangen habe, Dinge zu markieren und reinzuschreiben. Dinge, die mich angesprochen haben, farblich zu markieren. Und ich habe gedacht, vielleicht geht es dem einen oder anderen auch so. Ihr sagt, die Bibel, die hat viel Geld gekostet und ich muss auf die aufpassen und ich darf die nicht auf den Boden hinlegen und muss ganz sorgfältig damit umgehen und es darf kein Farbstift in die Nähe kommen. Ich habe hier vorne eine Kiste mitgebracht, da sind ein paar Bibeln drin. Okay, und ich lade euch ein, wirklich, wenn ihr den Vorsatz habt heute, ich möchte anfangen, ich brauche eine neue Bibel, ja, weil ich muss jetzt einfach von Null beginnen und da sind auch ein paar Farbstifte. Stifte, wo ihr anfangen könnt, Dinge zu markieren und wisst ihr, es spornt einen auch an und das macht auf einmal, man liest wieder mit offenen Augen. Es ist eine Hilfe. Ja, ich denke, wir sind aufgefordert, die Dinge, über die wir gelesen haben, auszutauschen. Wenn du in der Ehe oder in der Partnerschaft bist, welch großes Vorrecht ist es, dich mit jemand auszutauschen? Die Möglichkeit, mit jemand zu sagen, was dich bewegt hat und was dich angesprochen hat. Wenn Gottes Wort uns krank macht, weil es uns überführt, dann ist es eigentlich gesund. Es führt zur gesunden Lehre. Und das ist auch das Ziel, dass wir nicht nur da bleiben, wo wir sind oder uns versuchen, Bestätigung zu finden, sondern dass wir auf Gottes Wort ganz unvoreingenommen hören. Der Psalmist betet im Psalm 119, Herr, öffne mir die Augen, damit ich erkenne die Wunder an deinem Gesetz. Einfach, dass wir bereit sind, auf das, was Gott uns zu sagen hat, zu hören. Und Lehre an und für sich, diese Überzeugungen, unser Fundament ist eigentlich unsichtbar. Ich kann das jetzt von niemand bei euch abfragen. Es ist irgendwo verborgen. Aber der Glaube, der daraus folgt, er ist sichtbar. Und Paulus lässt den Titus auf Kreta zurück. Und auf Kreta, in der Zeit, wo beide dort waren, Paulus und Titus, haben sich Menschen zu Christus bekehrt. Sie haben ihr altes Leben zurückgelassen, sie haben ein neues Leben begonnen und die ersten Gemeinden haben sich angefangen zu treffen. Und Paulus lässt den Titus zurück, damit er Dinge in Ordnung bringt. Die Sachen, die sie in dieser Zeit noch nicht geschafft haben. Und was ist ja passiert? Wo waren die Gefahren? Irrlehrer haben das Evangelium nicht verteidigt, sondern sie haben es verschmäht und in den Dreck gezogen. Sie haben um schändlichen Gewinnes wegen gelehrt. Sie haben sich in Häuser eingeschlichen. Und ebenso auch die Dinge, die wir im dritten Kapitel lesen. Streitfragen. Es gibt törichte Streitfragen. Titus, über diese Sachen, es lohnt sich nicht mal darüber zu reden. Wende sie ab. Es gibt Dinge, ja, da ging es um Geschlechtsregister und um Dinge, an denen sich die Leute festgeklammert haben und um gewisse Vorschriften. Legt es zur Seite. Es trägt überhaupt nicht dazu bei, dass Menschen im Glauben gefestigt werden und stark werden. Sektierer. Es gibt Menschen, die haben ein Lieblingsthema. Es gibt Menschen, die haben ein Lieblingspferd und auf dem Steckenpferd und auf dem reiten sie immer rum. Das muss nicht unbedingt eine falsche Lehre sein. Aber es ist immer wieder, dass eine bestimmte Sache eine große Aufmerksamkeit bekommt. Und diese Sektierer, die bringen ihre Sache immer wieder auf den gleichen Punkt. Titus, wenn es sowas gibt, dann weise sie ein oder zweimal zurecht und dann sollen sie von der Bühne verschwinden. Sie sollen keinen Einfluss haben, weil es trägt nicht dazu bei, dass das Evangelium, dass die gute Nachricht gelebt wird. Titus 1, Vers 13. Dieses Zeugnis ist wahr und er spricht oder zitiert einen Propheten, der gesagt hat, Kreter sind immer Lügner, böse wilde Tiere und faule Bäuche. Und er sagt, dieses Zeugnis ist wahr. Also das ist eigentlich der Standpunkt, wo die Kreter herkommen. Aus diesem Grund weise sie, also die Kreter, die zum Glauben gekommen sind, weise sie streng zurecht, wozu? Damit sie gesund seien im Glauben. Gesundheit im Glauben, einen gesunden Glauben. Und wenn man den Titusbrief liest, dann kommt man auf 13 damit. Wozu? Damit. Paulus gibt nicht nur Anweisungen und Anforderungen und Befehle an den Titus, sondern er beschreibt es. Wozu ist es notwendig? Er erklärt die Dinge. Und er ermutigt den Titus, Titus, du aber rede, was der gesunden Lehre oder Belehrung geziemt. Titus, über die Dinge sprechen, die passenderweise mit gesunder Lehre in Verbindung stehen sollen. Das heißt, Dinge, die sich auf die Fragen des täglichen Lebens auswirken. Lehre, die praktische Anforderung für das alltägliche Leben, die zur wahren Lehre passt. Also das Fundament, was du hast, soll eine Auswirkung auf das Alltägliche haben. Und hier heißt es in diesem 2 Vers 1, rede, laleo, spreche, im Präsens, komm dieser Aufgabe nach, nicht keruso, du sollst sie nicht anpredigen und nicht didasko, du sollst sie nicht unterweisen, sondern rede mit ihnen. Bring das, was als Grundlage schon vorhanden ist, in Verbindung mit ihrem Alltag, mit dem, wo sie beschäftigt sind. Und hier führt er dann eben die unterschiedlichen Gruppen auf. Rede immer weiter über die Dinge, die geeignet sind, um mit gesunder Lehre in Verbindung gebracht zu werden. Rede ständig über die Art von Verhalten, die zur Wahrheit passt. Bleibe bei der Sache, gib nicht dem Gefühl des Widerstandes hin und gib nicht einfach auf. Lass dich nicht einschüchtern und weiche nicht ab. Und hier kommen jetzt Anweisungen an die älteren Männer, an die älteren Frauen, an die jüngeren Frauen und an die jüngeren Männer. Und Titus soll seelsorgerlich beistehen. Er soll ihnen helfen, diese Grundsätze, diese Lehre in das alltägliche Leben zu transferieren. Und dieser Gedanke zwischen Lehre als Fundament und Umsetzung ist bei Paulus eigentlich nicht neu. In vielen seiner Briefen, Römerbrief, ja, ist eigentlich von der Struktur recht einfach, Kapitel 1 bis 11 ist Lehre und Kapitel 12, ja, da geht es darum, wie kann ich ein gottgefälliges Leben führen, wie kann ich mein Leben als ein Opfer darbringen und wie kann ich die praktischen Dinge, die im Leben anstehen, ausführen, Kapitel 12 bis 16. Epheserbrief, genau das Gleiche. 6 Kapitel, die ersten 3 ist Belehrung. Ja, und dann merkt man 4 Vers 1, er macht den Schnitt und es geht darum, wie kann ich das ausleben. Kolosserbrief, genau das Gleiche. Er fängt mit der Lehre an, er geht mit dem Glauben, mit dem Praktischen, mit wie kann diese Lehre in ein heiliges Leben übergehen. Epheserbrief, Kolosser, Philipperbrief ist genau das Gleiche. Erst kommt die Grundlage, auf die man aufbaut und dann kommt die Ausführung. Gott will, und hier geht es darum, auf Kreta, die Christen, die dort sind, sollen vorankommen. Sie sollen Gott ähnlicher werden. Sie sollen eine heilige Lebensweise zeigen. Eine heilige Lebensweise ziemt sich, eine heilige Lebensweise ist angebracht, eine heilige Lebensweise ist gebührend. Und eine heilige Lebensweise ist untrennbar mit der gesunden Lehre verbunden. Und er führt jetzt hier auf die 5 Gruppen. Als 5. kommen die Sklaven. Und dann kommt er in 4 Versen, zeichnet er ein wunderbares Bild der Erlösung. Die möchte ich mit euch vorlesen, Kapitel 2, Vers 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend für alle Menschen und unterweist uns, damit wir, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnend, besonnen und gerecht und gottselig leben, in dem jetzigen Zeitlauf, in dem wir erwarten, die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus, der sich selbst für uns gegeben hat, damit er uns von aller Gesetzlosigkeit loskaufte und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Die Gnade Gottes ist erschienen. Und in ein paar Wochen werden wir das wieder feiern. Weihnachten. Nicht nur, dass wir die Gnade Gottes erleben, sondern die Gnade Gottes ist personifiziert. Jesus Christus ist die Gnade und er ist erschienen. Und hier heißt es, die Gnade Gottes unterweist uns oder belehrt uns. Also die Frage ist, wie können wir ein heiliges Leben führen? Jesus Christus unterweist uns. Die Gnade Gottes belehrt uns. Und hier werden Sachen aufgeführt, damit wir die Gottlosigkeit verleugnen, also damit wir davor geschützt sind, ein Leben zu führen, wo wir denken, es gibt keinen Gott. Und weltliche Begierden verleugnend. Alles Lust der Augen, alles, was die Welt zu bieten hat, ist, wenn man sich von Jesus Christus unterweisen lässt, wird es im richtigen Licht dargestellt. Das kann uns nicht verführen, sondern es bringt eigentlich dazu, dass wir das im Stellenblick sehen. Dass wir das eigentlich verleugnen, dass es überhaupt nicht die erste Priorität in unserem Leben hat. Und wisst ihr, das Interessante ist, Jesus Christus selbst, er unterweist uns. Und manche sagen, Paulus, das war ein ganz fester Mann. Und er hat ganz viele, wenn man an die Korinther denkt und an die Galater und andere Gemeinden, wo es Probleme gab, Paulus hat ganz feste Vorschriften und Dinge gegeben, die die Leute einzuhalten haben. Das stimmt gar nicht. Wisst ihr, Paulus hätte hier einen Katalog hätte er aufführen können. Aber es macht er nicht. Warum nicht? Weil die Gnade Gottes unterweist uns. Jesus Christus selbst, er sorgt dafür, dass wir das verleugnen. Und dann kommen die positiven, besonnen, man könnte auch sagen, eines gesunden Sinnes und gerecht und gottselig leben in dem jetzigen Zeitlauf. Eines gesunden Sinnes, gerecht und gottselig. Ein Leben, eine alte Übersetzung sagt frömmig, ein Leben in der wahren Anbetung. Ein Leben, das zu führen, das Gott gefällt. Es ist ein gottseliges Leben. Und dazu werden wir befähigt und ausgerüstet. Wir werden dazu angeleitet, ja, wir werden dazu unterwiesen. Und dann das Weitere, wir erwarten die glückselige Hoffnung. Wir wissen, unser Herr Jesus kommt wieder. Es gibt eine Hoffnung, der wir vertrauen. Wir wissen, dass er kommen wird. Und nicht nur, dass er kommen wird, auf sein Erscheinen, sondern auch, Paulus führt uns hier zurück auf das erste Kommen, dass er sich selbst, Jesus, für uns hingegeben hat. Und da haben wir uns heute Morgen daran erinnert. Er hat uns von aller Gesetzlosigkeit losgekauft und er reinigt sich ein Eigentumsvolk. Wir gehören zu ihm. Wir sind sein Volk. Die Gemeinde ist seine Braut. Und wir sind dabei. Wir sind ein Teil davon. Und ich denke, wenn wir das verstanden haben und vielleicht in einem Bild ein Sklave, der einen Herrn hat, der in schlechten Umständen lebt und der so viel Schuld angehäuft hat, dass er, egal wie gut er arbeitet, es nicht schaffen würde, es zurückzuzahlen, wird auf einmal losgekauft. Er bekommt einen neuen Herrn. Jemand erbarmt sich seiner und holt ihn aus seiner Situation heraus. Und er holt ihn nicht nur raus, sondern er zahlt alle seine Schuld. Er gibt ihm eine neue Kleidung, er gibt ihm eine neue Identität. Auch wenn das für uns vielleicht ein bisschen fernab ist von der Vorstellung, ein Sklave zu sein oder dass es Sklaven gibt. Aber eigentlich ist das Gleiche mit uns passiert. Jesus Christus hat uns losgekauft. Wir sind sein Eigentum. Und weil wir das wissen, dass Jesus so viel für uns getan hat, deshalb können wir gar nicht anders, wenn wir das Bewusstsein haben, dass er uns unterweist und dass er alles für uns bezahlt hat und dass er wiederkommt, dass wir ein besonnenes, ein gerechtes und ein gottseliges Leben führen. Und ich möchte uns da ermutigen, dass wir selber danach streben, ein heiliges Leben zu führen. Wann hat Christus mich das letzte Mal unterwiesen oder erzogen? Ich muss bereit sein für Korrektur. Ich muss bereit sein, dass eine Erziehung stattfinden kann. Wir wissen, dass es bei den Kindern nicht immer klappt, dass es Phasen gibt, wo sie störrisch sind, ja, wo sie nichts annehmen wollen, wo du so viel sagen kannst, wie du willst, aber du hast den Eindruck, das kommt nicht an. Also bin ich bereit, mich von Gott korrigieren zu lassen? Bin ich bereit, mich von ihm erziehen zu lassen? Wie steht es um meine Hoffnung? Weiß ich, dass Jesus wiederkommt? Und führe ich mir das immer wieder vor Augen? Jesus kommt wieder. Und in dieser Erwartung lebe ich. Ich lebe ein gottseliges Leben, weil ich weiß, dass meine Zeitspanne bis zu meinem Tod oder bis zur Wiederkehr Jesu eigentlich begrenzt ist. Ich habe eine bestimmte Zeit und die will ich bestmöglichst auskaufen. Ich möchte ein Leben führen, das Gott gefällt. Und die Auswirkungen, und das merkt man so stark beim Titusbrief, woran soll man merken, ob jemand wirklich wiedergeboren ist oder nicht? Ob das jemand nur sagt und irgendwie ein Lippenbekenntnis ablegt? Die Lehre, haben wir gesagt, können wir nicht überprüfen. Sie ist innen drin. Aber was wir sehen können, ist, dass sich gesunder Glaube immer auswirkt. Und hier wird der Titus ermutigt und er sagt, gesunder Glaube wirkt sich immer in gesunden Werken aus. Und wir lesen das ein paar Mal, ja, dass er sagt, halte die Gläubigen an, offene Augen zu haben für die Bedürfnisse, sie sollen nicht fruchtleer sein, sie sollen sich auszeichnen in guten Werken. Das, was sie verstanden haben, das sollen sie ausleben. Christus hat ihr Leben verändert. Und deshalb die Aufforderung und auch Ermutigung, nach vorne zu schauen, ein gesundes Fundament zu legen, weiterzubauen, sich nicht abbringen zu lassen. Und auch da, es gibt Nebensächlichkeiten und ich denke, es ist wichtig, dass Nebensächlichkeiten in der Lehre, wie wir sie in der Schrift finden, auch Nebensächlichkeiten bleiben. Und die Dinge, die hauptsächlich sind, die immer wieder erwähnt werden, ja, lest mal Epheser 1, Kolosser 1, Philipper 1, Hebräer 1, Johannes 1, es ist ein Thema. Es ist eine Person, die beschrieben wird. Es ist eins, was wir verstehen und begreifen müssen, was wir gefeiert haben, ist die Person Jesus Christus. Und dass wir dann, dass es dazu führt, dass wir einen gesunden Glauben entwickeln. Dass die gesunde Lehre die Grundlage ist, und das wünsche ich für dich und das wünsche ich für mich, dass unser Glaube sich in den Werken im Alltag zeigt, dass er sich bewähren kann. Und dass es ja nicht nur eine Last und eine Bürde ist, als Christ zu leben, sondern dass es eigentlich auch eine Verantwortung ist, eine Freude ist, ein Leben zu führen, was besonnen, gesunden Sinnes, gerecht und gottselig ist. Ich würde noch zusammen beten, lade euch ein, dass ihr aufsteht.